Willkommen bei einem MENA-Talk mit Dr. Raimund Fastenbauer. Wir sprechen heute über Israel. Raimund, Israel wurde gegründet als nationale Heimstätte für das jüdische Volk. Das heißt, national, Volk, das triggert inzwischen ganz ordentlich, oder?
Ja, es ist ein sehr komplexes System Israel mit vielen einerseits Problemen, aber andererseits sehr vielen Dingen, die es zeigen kann der Welt, was eben möglich ist durch jüdischen Einsatz und jüdischen Erfindergeist und dies und unter Verwendung, Berücksichtigung der jüdischen Tradition.
Nun hat, wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt, ist diese Idee in der Neuzeit ja gar nicht so alt, sondern ist entstanden Mitte des 19. Jahrhunderts. Hierzulande hat man oft das Bild, als hätten die Juden ihren Staat gegründet, wie man hier halt Staaten gegründet hat in Europa, irgendwie mit Reiterhorden und Waffen und halt dann die Grenzen gezogen. In Wahrheit war das eigentlich ganz anders, sondern zionistische Organisationen haben Land zu weit überhöhten Preisen gekauft, wo sich dann eben Juden angesiedelt haben, im 19. Jahrhundert schon.
Ja, na, ich hätte noch etwas ganz anderes gesagt. Es kommt ja in der Diskussion sehr häufig sozusagen der Vorwurf, ja, als sozusagen Entschädigung, quasi Entschädigung nach der Shoah, hat man dann den Juden ermöglicht, die Ausrufung des Staates Israel sozusagen auf quasi Kosten der Palästinenser. Erstens ist die zionistische Bewegung als politische Bewegung viel älter und der Gedanke der Rückkehr nach Zion ist ein Teil der jüdischen religiösen Überlieferung über die Jahrtausende hinweg. Wobei es im Übrigen auch immer eine jüdische Besiedlung gegeben hat, auch nach der Vertreibung der Juden aus Jerusalem. Wenngleich zeitweise dann schon eine Minderheit, aber eine jüdische Besiedlung, eine jüdische auch Struktur und Organisation und teilweise auch Selbstverwaltung, im sogenannten Heiligen Land hat es die ganze Zeit
Es
gegeben
hat ja auch
bis.
jüdische Staaten gegeben, also in der Vorzeit.
In der Vorzeit, ich rede
Ja.
aber von der Zeit
Ach so.
nach der Zerstörung
Des Tempels.
des Tempels.
Okay. Israel ist gegründet worden als nationale Heimstätte für das jüdische Volk, aber es ist eine Demokratie, ein Rechtsstaat nach westlichem Muster. Ja, es ist kein religiöser Staat, also
Na,
kein
kein
Gottesstaat. Es ist nicht wie
Gottesstaat
der Vatikan, nicht
wie
wie
im Iran
Iran,
oder im Vatikan.
genau. Also Israel hat ein Parlament, hat einen Staatspräsidenten, es wird wahnsinnig oft gewählt. Warum eigentlich?
Ja, weil die Juden sehr viele Meinungen haben. Es gibt eine sehr starke Streitkultur, gibt es schon auch im religiösen Bereich, wenn es geht um die Interpretation der Bibel oder des Talmuds, worüber viel diskutiert wird. Und dieses Diskutieren und diese verschiedenen Meinungen, ja, die gibt es eben auch auf politischer Ebene.
Aber das hat ja auch ethnische Wurzeln, nicht nur religiöse. Also ein Jude aus Deutschland, der in den 20er Jahren nach damals Palästina ausgewandert ist oder später, hat ja mit einem Juden aus Marokko oder der marokkanische Jude mit einem Juden aus dem Irak, der zum Großbürgertum meistens gehört hat oder sehr oft gehört hat, sehr, sehr wenig gemeinsam. Das heißt, die israelische Gesellschaft in sich besteht ja, ist ja wahnsinnig segmentiert mit ganz unterschiedlichen Lebensläufen, ganz unterschiedlichen Traditionen. Von außen nimmt man das Judentum immer so als geschlossene Gemeinschaft wahr, aber das Gegenteil ist der Fall. Also ich kenne kein Land, in dem auf so kleiner Fläche so viele Religionen, Ethnien und Lebensgeschichten zusammenleben. Und das noch dazu demokratisch funktioniert.
Ja, wenn man sich das historisch anschaut, kann man sagen, dass eigentlich bis nach dem Yom Kippur-Krieg, bis 1973, war die israelische Parteienlandschaft eigentlich geprägt von der Arbeiterpartei, die mit den orthodoxen Parteien quasi eine Koalition geschlossen hat, die sich über Jahrzehnte hindurch gehandelt hat. Gleichzeitig wurden in diesen Jahren nach der Unabhängigkeit hat es eine starke Einwanderung gegeben durch Flüchtlinge aus den arabischen Ländern, wobei bei der Integration nicht immer auf ihre eigenen Gegebenheiten und Traditionen Rücksicht genommen wurde, wobei es eine Art Backlash gegeben hat, dann eben nach dem Yom Kippur-Krieg verbunden mit der Kritik an der Regierung, wo sich die Einwanderer aus den arabischen Ländern verbunden haben mit der Bewegung von Menachem Begin, also den eher bürgerlichen Nationalisten. Und seit damals ist die Parteienlandschaft sehr multipel und gibt es häufige Wechseln, wobei aufgrund von der Enttäuschungen, die die israelische Gesellschaft erlebt hat nach den Friedensverträgen von Oslo, wo Israel, denke ich, große Risiken eingegangen ist, aber durch Arafat enttäuscht wurde, der mit der einen Hand einen Vertrag unterschrieben hat und mit der anderen die Schecks für die Selbstmordattentäter, ist die israelische Linke sehr geschwächt worden. Und die politischen Auseinandersetzungen, die es jetzt gibt, richten sich an die Persönlichkeit Netanyahu, für oder gegen Netanyahu.
Also links, rechts, das ist auch eine Tendenz, die es in Europa gibt. Aber gerade in Israel geht links, rechts ja entlang der Sicherheitsfrage.
Ja.
Und insofern ist die Linke mehr oder weniger marginalisiert.
Ja.
Da gibt es einfach keine Mehrheit dafür, weil diese Opfer, die Israel gebracht hat, wie du es bezeichnet hast, ja in keiner Weise belohnt worden sind.
Nein.
Es ist weder der Abzug aus Gaza belohnt worden. Also Land für Frieden funktioniert schlicht und einfach nicht. Das tut es seit 30 Jahren nicht. Umso erstaunlicher, dass Europa und die demokratische Regierung in Amerika immer noch so sehr an diesem Bild hängt. Also es ist eine Idee, die schwer loszuwerden ist, offensichtlich.
Ja, weil man mit europäischen Kategorien denkt und nicht versteht die Situation im Nahen Osten und auch nicht versteht die Ideologie des politischen Islam und die palästinensische Ideologie, die eigentlich den Juden keinerlei Rechte zubilligt und auch die jüdische Geschichte leugnet. Es wird ja sogar geleugnet, dass dort je ein jüdischer Tempel zum Beispiel existiert hat.
Es hängt vielleicht auch mit einem fehlenden Verständnis dafür zusammen, dass Israel zwar eine westliche Demokratie ist, also ein liberaler Rechtsstaat ist, aber es ist ein Land im Nahen Osten.
Ja.
Es ist kein Land in Westfalen.
Ja, ja, natürlich.
Und, ja. Und das ist etwas, was man halt merkt, weil auf der einen Seite misst man Israel, das ein Land im Nahen Osten ist, immer mit Wunschvorstellungen idealer oder idealtypischer westlicher Demokratien, die es in der Form vielleicht gar nicht gibt, aber zumindest die Vorstellung davon gibt es, während man das mit den Palästinensern überhaupt nicht macht. Also ja, das sind irgendwie so die
Israel
modernen Wilden.
Zählt man sozusagen zu Europa, da gelten europäische Kriterien wie für Frankreich oder für Italien. Und die Palästinenser werden behandelt sozusagen wie ein dritte Weltvolk. Und da ist man, denke ich, aus schlechten nachkolonialistischen Gewissen, legt man nicht dieselben Maßstäbe an wie an Israel?
Nein, eigentlich gar keine, weil ja, egal welches Kriterium du hernimmst, und das ist erstaunlich, insbesondere von der Linken, egal welche Kriterien du hernimmst, Frauenrechte, Minderheitenrechte, Schulenrechte, es gibt gar kein Medienfreiheit, Pressefreiheit, es gibt kein Kriterium, mit dem von den Palästinensern autonom verwaltete Gebiete mit Israel standhalten würden. Also lässt man es gleich ganz bleiben.
Ja.
Das ist die Lehre daraus. Was ja wiederum eine spezielle Form von Rassismus ist, meiner Meinung nach, aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, die Meinung über Israel hat sich sehr stark verändert, schon mit dem Sechstagekrieg. Also, weil viele liebten, auch viele Europäer liebten das Land als sozialistisches Projekt, als sozialistisches Land. Es hat sich entwickelt aber zu einem urkapitalistischen Land, zu einem wirtschaftlich extrem erfolgreichen Land und es ist zu einem nationalen Projekt geworden. Und mit dem Verruf, in den in Europa der Begriff der Nation gekommen ist, im gleichen Maße ist auch Israel in Verruf gekommen und wurde als kolonialistisches Projekt betrachtet. Das ist eigentlich nie wahr.
Das ist die eine Seite und da kommt noch etwas Zweites dazu, das sich dazu mischt. Das ist der Sekundärantisemitismus, das durch die in den letzten Jahrzehnten verstärkt erfolgte Aufarbeitung der Shoah und die Beschäftigung mit der Shoah in manchen Gesellschaftskreisen sozusagen benötigt wird zum Ausgleich des schlechten Gewissens, das man hat gegenüber den Juden in der Shoah, eine besondere Israel-Kritik, weil wenn man die Israelis gleichsetzt, wie es manchmal in Medien vorkommt, sozusagen mit den Deutschen und die Palästinenser in Gaza mit dem Warschauer Ghetto, dann ist man irgendwie pari, dann muss man nicht schlechtes Gewissen haben bezüglich der Shoah, weil man hat die Täter und die Opfer umgedreht. Was früher waren die Juden die Opfer, jetzt sind sie die Täter. Na, schwamm drüber, ja.
Und gleichzeitig die eigene Herkunft entlastet, weil ja, wenn die Juden jetzt selber so sind, ja, dann kann der Opa ja nicht so schlimm gewesen sein. Ja. Nun ist es so, dass der jüdische Staat ja auch in Israel selbst von Juden selbst angegriffen wird, von ganz ultraorthodoxen Juden, die der Ansicht sind, einen jüdischen Staat dürfe es erst geben, wenn der Messias kommt. Kannst du uns da ein bisschen näher was sagen, wie
ja,
diese Strömungen innerhalb der Orthodoxie stattfinden?
Es gibt differenzieren. Es gibt zwei grundsätzliche Einstellungen in der Orthodoxie und das hängt zusammen mit der Bewertung der Gründung des Staates Israel, ob dem eine religiöse Bedeutung zukommt, ja oder nein. Die Einstellung der sozusagen Charedim, der Strenggläubigen in der Orthodoxie, die machen ungefähr, würde ich sagen, 15% der israelischen Bevölkerung aus, ist, dass die Rückkehr aller Juden nach Israel und die Errichtung eines jüdischen Staates, wie immer der auch ausschauen soll, dem Messias vorbehalten ist, der ja noch nicht hier ist. Daher hat die Wiedererrichtung eines jüdischen Staates für sie keine politische Bedeutung. Was nicht ausschließt und was kein Widerspruch ist, dass sie sozusagen loyale Bürger sind, im Parlament vertreten sind, in der Regierung vertreten sind und entsprechende Interessen haben.
Die Loyalität ist aber relativ begrenzt, weil sie arbeiten ja in dem Sinn nicht, sie gehen nicht zum Militär.
Naja, das ist ein eigenes Kapitel, nachdem die meisten männlichen charedischen Juden ein Rabbinatstudium ablegen, sind sie vom Wehrdienst genauso befreit, wie etwa in Österreich jemand ist, der Priester sein will. Nur hat man natürlich nicht bedacht, was das für Ausmaße annimmt, wenn ein jeder sozusagen diesem Studium nachgeht. Und man ist dabei, ja da Lösungen zu finden, auch im Interesse der Charedim, die stärker in den Arbeitsprozess einzubinden. Weil sehr häufig, wenn sie nicht die entsprechende Ausbildung haben, sie auch dann nicht berufliche Probleme haben, wenn sie nach vielen Jahren mit ihrem Rabbinerstudium aufhören.
Vor allen Dingen ist Militär ja auch ein Ort, an dem viele Beziehungen geknüpft werden in so einem kleinen Land.
Natürlich. Ungefähr, würde ich sagen, 10% der Bevölkerung sind orthodox, aber im Sinne vom national-religiös-zionistisch, die dafür gibt es das hebräische Wort Adchaltra HaGeulah, das heißt, der Wiedererrichtung des Staates Israel wird eine religiöse Bedeutung zugemessen. Das ist sozusagen der Beginn schon der Erlösung und alles andere wird in absehbarer Zeit kommen. Also die sind sehr zionistisch und heute gerade, weil du erwähnt hast, das Militär, gerade in den Eliteeinheiten findet man sehr viele Offiziere mit diesem Hintergrund. Und dann gibt es noch sozusagen eine Splittergruppe, die sogenannte Netorekata, die total sozusagen draußen am Rand sind und nicht nur dem Staat Israel keine religiöse Bedeutung beimessen, sondern so weit gehen, den Staat und seine Strukturen tatsächlich zu bekämpfen.
Das sind dann die zu Holocaust-Konferenzen in den Iran fahren.
Nach Teheran, ja.
Ich möchte trotzdem noch zurückkommen auf die arabische Bevölkerung Israels, weil das bei uns vielleicht nicht ganz so bekannt ist, insbesondere wenn man immer von Apartheidstaat spricht. Es gibt in Israel ja einen großen Anteil arabischer Bevölkerung, die völlig gleichgestellt ist übrigens wie die jüdische, mit dem Unterschied, dass sie nicht zum Militär verpflichtet, geht. Ja, sie darf aber, dürfen, sie ja. Muss nur nicht.
Ja, ja.
Also sie hat nicht die Pflicht, aber das Recht, was in der Praxis natürlich zu, wenn man dieses Recht nicht in Anspruch nimmt, zu beruflichen Nachteilen führt, weil natürlich ein wesentliches Beziehungsnetzwerk fehlt. Trotzdem findet man in praktisch allen Bereichen in Israel Araber muslimische Araber in absoluten Spitzenpositionen. Ich glaube, Chef vom obersten Gerichtshof ist Araber, man findet sie in der IDF, sie fliegen Flugzeuge und alles Mögliche. Also wo sind eigentlich wirklich die Probleme mit der Integration der, ich rede jetzt von den Staatsbürgern, wo sind die Probleme der Integration arabischstämmiger Staatsbürger in Israel? Was denkst du, sind die größten Schwierigkeiten?
Ja, die Probleme, die es gibt, sind zwei Dinge konkret. Erstens, dass der Einfluss der arabischen Nationalisten sozusagen von den Gebieten, die in Juda und Schomron, die unter israelischer Verwaltung sind, auf die Araber im israelischen Kernland gestiegen ist in den letzten Jahren. Und zweitens, natürlich gibt es dadurch, dass sie nicht den Wehrdienst abgeleistet haben, ein Teil von ihnen, sind sie nicht, und es ihnen vielleicht auch dadurch nicht möglich ist, in gewisse Positionen zu kommen, ist die Kriminalität ist im arabischen Sektor sehr, sehr stark im Moment. Und Israel hat das auch ein bisschen versäumt, die letzten Jahre da Ordnung zu machen, weil man vielleicht gedacht hat, durch eine stärkere Polizei- und Militärpräsenz, gerade in arabischen Gebieten, die Probleme zu verstärken. Aber das ist genau das Verkehrte.
Also ich habe mit einer Araberin gesprochen, die hat das so erklärt. Sie hat gesagt, auf der einen Seite ist es natürlich so, dass weniger Geld investiert wird in arabische Schulen, in Gegenden als in was ich nicht beurteilen kann, aber ich lasse das jetzt mal stehen so. Das andere Problem ist aber hausgemacht und das hängt zusammen mit dem Rollenbild der Frau in den arabischen Gesellschaften, dass die einzigen akzeptierten Berufe im Prinzip Lehrer und Ärztinnen sind. Das ist vereinbar mit der Familie, auch mit der traditionellen Rolle der Frau. Und sie hat gesagt, ich kann mich genau an die Zahl nicht mehr erinnern. Aber ich glaube, es waren ungefähr 80% aus ihrer Klasse, sie ist Journalistin, aus ihrer Klasse sind Lehrerinnen geworden. Und so viele Lehrer brauchst du nirgends. Ja, also die haben, das heißt, die Ausbildung, die traditionelle Ausbildung der arabischen Gesellschaften, produziert Arbeitslosigkeit. Auch ein Problem. Zweites Problem, worüber man bei uns ja auch selten spricht, sind Beduinen. Also Beduinen haben eine andere Lebenskultur und ein anderes Bild. Ich habe mit einer Beamtin gesprochen, die gute Karriere gemacht hat und weiter im Aufstieg ist, im israelischen Bildungsministerium, die ist beduinischer Herkunft. Die hat mir erzählt, es hat 5 Jahre gedauert, bis ihr Vater wieder mit ihr gesprochen hat, nachdem sie ihr Studium begonnen hat, weil sie einfach bei den Zionisten studiert. Ja. Also hier sind schon Trennlinien durch die Gesellschaft, die man, glaube ich, in Europa sichtbarer machen müsste. Wir schreiben ja auch auf menawatch.com öfter darüber, um hier ein besseres Verständnis für die Situation und für alle Beteiligten in der Situation zu haben, oder?
Ja, es wird häufig vergessen, dass eben es nicht nur jüdische Israeli gibt, sondern auch arabische Israeli, christliche, muslimische. Die Drusen haben wir überhaupt nicht,
haben wir gar nicht gesprochen,
erwähnt, die von ihrer Vertretung aus sozusagen den Auftrag haben, alle zum Militär zu gehen. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Das ist ein muslimähnliche Gruppierung, insbesondere in der Gegend von Haifa. Und ja, es gibt arabische Abgeordnete, es gibt russische Abgeordnete.
Insgesamt reden wir von 20-25% der Staatsbürger,
nicht? Ja.
Gibt es noch etwas, nach dem ich nicht gefragt habe, das du mir sagen möchtest oder unserem Publikum sagen möchtest? Wenn nicht,
dann
sagen wir danke fürs Gespräch.
Gerne.
Danke.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.